In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am 15. April 2021. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland. 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Der Themenüberblick. Querbremsen gegen Querdenken. Fahrtblockade gegen Verschwörungsgläubige. Am Dienstag riefen Querbremsen zur gemeinsamen Fahrraddemo und Anreise zum neuen SC-Stadion auf, um den Autokorso der Corona-LeugnerInnen auszubremsen. Der Staatsapparat geht eher mit den Rechten Hand in Hand, statt mit antifaschistischen Gegenprotesten, das sagt Anna. Der Gegenprotest ist nach ihrer Einschätzung in Freiburg stark genug, um die Route des Autokorsos ins Umland zu nötigen. Und das, obwohl die Polizei mit zweierlei Maß misst. GEW zur Bildungspolitik der neuen baden-württembergischen Landesregierung. Weiter so statt Aufbruch für gute Bildung. Die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg wird fortgesetzt. Die Grünen haben noch mehr Sitze als 2016, auch wenn sie absolut gesehen etwas weniger Stimmen erhielten. Ein Koalitionsvertrag gibt es noch nicht, dafür aber die Ergebnisse der Sondierungsgespräche. Über die Ankündigungen bei der Bildungspolitik sprach Radio Dreieckland mit David Warneck, dem stellvertretenden Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Keine Alternative zum Pflanzen anderer Baumarten. Der Wald sieht in Südbaden an vielen Stellen bereits gruselig aus. Die Kahlschläge nehmen kein Ende und trotzdem sieht auch der Laie noch viele Bäume am Absterben. Im Freiburger Stadtwald sieht es noch nicht ganz so schlimm aus, aber insbesondere Eschen und Tannen sind stark betroffen. Radio Dreieckland sprach mit der Leiterin des städtischen Forstamtes, Nicole Schmalfuß. Sie erklärt auch, warum es keine Alternative wäre, wie von manchen empfohlen, den Wald sich selbst zu überlassen und darauf zu vertrauen, dass die Natur selbst das beste Rezept gegen die Herausforderung durch den Klimawandel findet. Die Querbremserinnen fuhren am Dienstag. Das heißt, das Ganze bezieht sich auf den Dienstag.
Heute Abend gibt es ja mal wieder einen Gegenprotest zum Autokorso der Querdenkerinnen. Und es gibt auch eine Fahrraddemo, eine gemeinsame Anreise zum Startpunkt am neuen Stadion vom Platz der Alten Synagoge aus. Wir hatten ja schon mehrfach berichtet über Übergriffe auf Antifaschistinnen im letzten Monat. Wie sind denn eure Beobachtungen, was das Aggressionspotenzial dieser Querdenkenbewegung angeht?
Wir müssen leider beobachten, dass das Aggressionspotenzial ziemlich hoch ist. Bei den Autokorsos kommt es auch vor, dass Leute Dinge dabei haben, die sie offensichtlich nur dabei haben, um Menschen zu schlagen. Leute sitzen voll vermummt in ihren Autos oder auf den Rückbänken und warten nur darauf, dass blockiert wird. Und auch, dass diese zwei Vorfälle letzten Monat passiert sind, sind ziemlich erschreckend, weil das beides in sehr ungeschützten Situationen war und das uns halt gezeigt hat, dass die wirklich kein Halten kennen, wenn ältere Männer auf jüngere weiblich gelesene Personen losgehen und sogar eine Person im Rollstuhl, dann zeigt es schon, dass die recht hemmungslos sind, was ihr Gewaltpotenzial angeht.
Und es gab auch Übergriffe auf verschiedene Pressevertreterinnen, Pressevertreter von RDL wurden Menschen angegangen, ist aber auch selbst ein ARD-Team, haben wir gehört, in Stuttgart bei der letzten großen Querdenken-Demo musste die Übertragung abbrechen, weil eben für die Unversehrtheit von Leib und Leben nicht mehr garantiert werden konnte. Wie schützt ihr euch denn gegen sowas?
Beispielsweise diese Anreise von der Innenstadt aus ist eine Taktik, um sich ein bisschen mehr Schutz zu geben, weil dann dieser lange Weg hin zum Stadion nicht alleine gefahren werden muss. Tatsächlich, wir empfehlen einfach allen Leuten, dass sie sich in Kleingruppen aufhalten, damit sie nicht alleine sind. Genauso haben PressevertreterInnen meistens ein paar Leute um sich rum, wenn sie in die Situation kommen, dass sie direkt als jene geoutet werden können, weil das von Anfang an nicht zu unterschätzen war, dass das Potenzial für Gewalt besteht.
Und die Aktionsformen sind Blockaden, habe ich jetzt schon durchgehört?
Ja, ich denke, das ergibt sich ganz schnell, wenn die Verschwörer eben auf Autokorsos zurückgreifen, dass eines der wenigen Möglichkeiten, das noch aktiv zu stören, Blockadeaktionen sind, weil es ist doch eine sehr geschützte Aktionsform, die sie sich da rausgenommen haben.
Dann haben wir auch gesehen, dass die Polizei tatsächlich in Stuttgart, in Kassel, auch bei den großen Querdenken-Demos sehr deutlich zu sehen sympathisiert mit der Querdenken-Bewegung und mit ganz anderen Maßnahmen, die Gegenproteste behandelt. Wie ist das Verhalten der Polizei zu bewerten in diesem Kontext?
Am Anfang habe ich für mich selbst auch noch gedacht, also okay, klar, ist das irgendwie krass, aber da sind ja auch viele Kinder mit dabei und sie wirken nicht so organisiert wie jetzt beispielsweise ein Black Block. Aber spätestens nach den Bildern aus Kassel letztens, als diese kleine Fahrradblockade gegen die verbotene Demonstration von den Bullen weggeknüppelt wurde, war klar, dass das auch nicht nur damit zu tun hat, dass man nicht weiß, wie man mit Querdenken umgehen soll, sondern auch einfach, dass der Gegenprotest nicht erwünscht ist. In Freiburg wird es auch, glaube ich, ein bisschen harscher. Die Cops trauen sich immer mehr und immer öfter ist auch das BSI dabei. Ich weiß nicht genau. Es zeigt halt doch wieder, dass der Staatsapparat eher mit den Rechten Hand in Hand geht als mit antifaschistischem Gegenprotest.
Um 16.30 Uhr ist das Treffen heute auf dem Platz der Alten Synagoge für die Anreise, die gemeinsame Anreise zum neuen SC-Stadion. Achso, ich wollte noch eure Beobachtungen bezüglich der Route und der Größe des Autokorsos. Ich habe immer gehört, es wären so um die 100 Autos. Hat sich das irgendwie verändert? Sind es mehr geworden? Sind es weniger geworden?
Wir haben beobachtet, dass wir vermuten, dass es schon an seinem Peak war mit der Menge. Es waren eine Zeit lang mal so 130 Autos regelmäßig. Dann hat es wieder abgeschwächt, als es einen Angriff auf das Auto des Anmelders gab von Max Schwer und er das auch ganz deliberativ hinten auf einem Anhänger mit auf die Demo genommen hat, gab es nochmal einen Anstieg an Menschen. Aber seitdem ist es, also in den letzten zwei Wochen, ist es wieder ein bisschen abgeschwächt. Dass sie ins Hinterland fahren, also meistens fahren sie ganz kurz durch Freiburg und die meiste Zeit dann durchs Hinterland und sind davon selbst auch ziemlich genervt, würden wir schon darauf zurückschließen, dass es in Freiburg einfach recht viel Gegenprotest gibt und immer wieder Blockadeaktionen oder andere Aktionsformen, die doch zu einer recht hohen Frustration führen. Und um denen aus dem Weg zu gehen, glauben wir, dass sie diesen Weg wählen, was sich ein bisschen gut anfühlt.
Heute also, wie gesagt, Querbremsen gegen Querdenken, Autokorso um 16.30 Uhr am Platz der Alten Synagoge, das Treffen mit Fahrrädern. Und um 17 Uhr geht es dann los beim neuen SC-Stadion. Das war Anna von Querbremsen. Ich danke dir für diese Einschätzung. Gibt es noch einen Ausblick für heute?
Nicht wirklich. Ich empfehle euch einfach, mit FreundInnen hinzukommen, nicht alleine zu fahren und gut auf euch aufzupassen.
Die Querbremserinnen fuhren am Dienstag. Das heißt, das Ganze bezieht sich auf den Dienstag.
Kultusministerin Eisenmann hört auf, Grün-Schwarz wird fortgesetzt. Aus Sicht der GEW eine gute Nachricht?
Nein, wir haben 5 Jahre Stillstand unter der Bildungspolitik von Kultusministerin Eisenmann erlebt. Unter einer CDU-geführten Kultusministerium. Und so wie die Sondierungsergebnisse jetzt zwischen den Grünen und der CDU aussehen, sieht es nach einem Weiter-so aus und nicht nach einem Aufbruch für gute Bildung, den wir aber dringend jetzt brauchen würden.
Blicken wir auf die Inhalte der Sondierungsgespräche. Man wolle keine grundlegenden Strukturdebatten führen. Eine gute Nachricht, dass so lästige Debatten nicht stattfinden sollen, oder bräuchte es eigentlich grundlegende Strukturdebatten in Sachen Bildungspolitik?
Ja und nein. Wir brauchen auf jeden Fall ein klares Bekenntnis beispielsweise zur Gemeinschaftsschule, die in den letzten 5 Jahren auch nicht so behandelt wurde, wie es sich für eine neue Schulart mit vollkommen neuen Aufgaben gehören würde. Wir brauchen eine Stärkung der Realschulen. Auch hier muss man nachbessern. Wir müssen auch die Grundschule natürlich angehen. Hier braucht es dringend mehr Investitionen. Gut ist vielleicht, dass man klar gesagt hat, dass G8 soll weiterhin bestehen bleiben, weil damit letztendlich auch verbunden ist, dass es die Chance gibt, weitere gymnasiale Oberstufen an Gemeinschaftsschulen einzurichten und damit eine parallele G9-Struktur aufbauen kann.
Dass es generell bei 8-jährigen Gymnasium geht, also alles schneller gehen soll, die Kinder schneller den Abschluss machen sollen, alles dichter ist, eine wirklich gute Nachricht?
Wenn wir die Möglichkeit haben, ein G9 anzubieten, nämlich über die gymnasialen Oberstufen an Gemeinschaftsschulen, und hier in den Sondierungspapieren steht, dass diese, sofern die Voraussetzungen geschaffen sind, weiterhin eingerichtet werden können, dann haben wir eine echte Alternative zu dem G8. Das G8 selbst muss aber natürlich auch weiter reformiert werden. Die Strukturen müssen angepasst werden. Einfach zu sagen, ein Jahr weniger bei gleichem Stoff kann natürlich nicht das Ziel sein.
Und die Ausnahme Gemeinschaftsschule scheint wirklich eher, wenn man jetzt das Sondierungspapier liest, die Ausnahme zu bleiben und nicht sich groß weiter zu verbreiten, oder?
Ja, es wird die Ausnahme bleiben, aber auch hier hätte man unter Umständen vielleicht auch Rückschritte erwarten können. Insofern ist es zumindest beruhigend, dass es weiterhin die Möglichkeit gibt, für Gemeinschaftsschulen in Zukunft auch den gymnasialen Abschluss anbieten zu können.
Ein Ziel, das erstmal gut klingt, ist, dass die Entkopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg angestrebt wird. Unter anderem soll auf sozialindexbasierte Ressourcenverteilung gesetzt werden. Was habe ich mir darunter vorzustellen, und geht Grün-Schwarz so die Entkopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg adäquat an?
Es ist zunächst mal, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Das Thema Bildungsgerechtigkeit ist ein wichtiges Thema. Der bisherige Zusammenhang von Bildungserfolg und sozialer Herkunft war, und das haben die Studien der letzten Jahre gezeigt, in Baden-Württemberg deutlich zu groß. Und insofern muss man hier nachbessern. Eine sozialindexbasierte Ressourcenzuweisung kann ein Weg in die richtige Richtung sein, weil ich glaube, dass eine kleine eine Schule in einem sozialen Brennpunkt andere Mittel braucht als eine Schule, die in einem gut situierten Wohngebiet liegt. Und hier kann man nicht Gleiches mit Gleichem behandeln, sondern hier muss man, glaube ich, einfach dann auch in der Ressourcenzuweisung, wenn es um zum Beispiel Sozialpädagoginnen oder SchulsozialarbeiterInnen geht, einfach auch die Investitionen dafür tätigen, dass diese Schulen ihrem Bildungsauftrag so gut wie möglich nachkommen können und die Kinder und Jugendlichen so gut wie möglich gefördert werden können.
Heißt jetzt, um das ein bisschen anschaulich zu machen, ganz grob gesagt, würde in Freiburg zum Beispiel eine Schule in der Viere etwas weniger Geld erhalten als eine Schule in Freiburg-Landwasser?
Ja, ob sie Darum geht es. Vielleicht sollte man nicht sagen, dass die eine Schule weniger erhält als die andere, sondern dass die andere Schule mehr erhält und dass wir einen gleichen Grundsockel haben. Ich glaube, es darf nicht darum gehen, weniger Geld in die Bildung zu investieren, sondern an manchen Schulen muss einfach noch mehr Geld investiert werden.
Angekündigt wird in den Sondierungspapieren auch eine Digitalisierungsoffensive. Das wird dem Leiter des AK Digitalisierung im Bildungswesen bei der GEW gefallen, auch wenn damit noch wenig über die Inhalte des digitalen Unterrichts gesagt ist, oder?
Genau das ist der Punkt. Es lesen sich viele schöne Sätze in den Sondierungsergebnissen. Am Ende wird es darauf ankommen, wie diese auch natürlich mit finanziellen Mitteln unterfüttert werden. Die Zusatzvereinbarungen im Rahmen des Digitalpakts während der Corona-Pandemie waren in der Regel Bundesmittel. Jetzt kommt es darauf an, dass das Land weiterhin investiert, auch in die Digitalisierung der Schulen. Und dazu gehört auch, dass es natürlich nachhaltige Finanzierungskonzepte gibt und dass wir nicht in 5 Jahren wieder dastehen, wo wir vor der Pandemie gestanden haben.
Wir haben schon angesprochen, das 8-jährige Gymnasium soll die Regel bleiben, Gemeinschaftsschulen wohl eher die Ausnahme. Ein Punkt noch, es soll wohl auch festgehalten werden daran, an der Empfehlung nach der Grundschulzeit, an der Form der Empfehlung, wie das gemacht wird. Wie bewertest du das?
Auch hier zeigt sich, es soll ein Weiter-so geben und nicht das, was wir uns gewünscht hätten. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung der richtige Schritt war. Die Übergangszahlen haben sich aufgrund dessen nicht verändert. Wir glauben, dass die Eltern sehr wohl gut entscheiden können, welche Schule für ihr Kind die richtige Schule ist und dass sie sich sehr wohl an die Empfehlungen der GrundschullehrerInnen halten. Wenn man hier aber eine Verpflichtung wieder einführen würde oder eine Vorlage, dann geht es wieder zurück zum Grundschulabitur. Der Leistungsdruck wird erhöht, der Druck auf die LehrerInnen wächst. Und wir glauben, dass die Abschaffung der verbindlichen Grundschuleempfehlung weiterhin bestehen sollte und dass auch diese langsame Aufweichung, wie sie in den letzten Jahren getätigt wurde, keine gute Entwicklung war.
Die langsame Aufweichung, die wird jetzt auch bestätigt, dadurch, dass es ein Beratungsgespräch geben soll, wenn man sich nicht an die Empfehlung hält. Das habe ich richtig verstanden, oder?
Leider ja.
Ja, dann abschließend, was für Punkte für eine bessere Bildungspolitik fehlen im Papier der Sondierungsgespräche zwischen Grün-Schwarz?
Ganz klar, ein Bekenntnis für mehr Investitionen. Vieles, was dort steht, ist nicht mit Mitteln hinterlegt. Wir haben aber seit Jahren einen Lehrkräftemangel. Wir müssen Studienplätze aufbauen. Wir brauchen dringend eine Entlastung der SchulleiterInnen und der Kita-Leitungen. Das Thema Inklusion, das Thema Ganztag sind wichtige Themen, die immer wieder mit Ressourcen, die dringend mehr Ressourcen brauchen. Und auch das Thema der Befristungspraxis, dass beispielsweise Lehrkräfte regelmäßig zu den Sommerferien entlassen werden, muss gestoppt werden. Das geht nur, wenn Geld in die Bildung investiert wird. Und deshalb sage ich ganz deutlich, nicht trotz, sondern wegen Corona braucht es weiterhin die Aufhebung der Schuldenbremse, weil wir es nicht zulassen dürfen, dass uns Kinder und Jugendliche durch die aktuelle Situation verloren gehen, sondern wir müssen hier alles dafür geben, dass sie in den nächsten Jahren gute Bildung bekommen und gute Bildung gibt es nicht zu Nulltarif.
Das sagt David Warnig, der stellvertretende Landesvorsitzende der baden-württembergischen GEW. Wir haben mit ihm über die Bildungspolitik in den Sondierungsgesprächen für eine neue grün-schwarze Koalition gesprochen.
Ja, ein Blick in den südlichen Schwarzwald zeigt den Wald eigentlich in einer ziemlich schlechten Lage. Es ist viel eingeschlagen worden, musste wohl eingeschlagen werden. Die Bäume sehen also auch für den Laien zum Teil ziemlich schlecht aus. Gilt das auch für den Freiburger Stadtwald?
Ja, das gilt bedingt auch für den Freiburger Stadtwald. Wobei ich sagen muss, wir haben tatsächlich im letzten Jahr genauso viel eingeschlagen, wie wir auch in normalen Jahren einschlagen. Also von der Menge weniger war es gar nicht mehr, aber es war natürlich von ganz anderen Gedanken und Zielen gesteuert und vor allen Dingen waren es eben die Nutzungen von geschädigten und absterbenden Bäumen.
Welche Bäume sind denn besonders betroffen? Ich habe gehört, dass es die Eschen vor allen Dingen getroffen hat.
Ja, tatsächlich ist es so, dass bei uns immer noch die größten Schadnutzungen bei der Esche im Mooswald stattfinden, wo das Eschentriebsterben ungebremst immer noch wütet und dort eigentlich, also jede Esche, die wir eingeschlagen haben, war vom Eschentriebsterben befallen. Und insgesamt ist die Esche auch mit dem größten Anteil der Schadholzbefallenheit.
Wie steht es um die Tanne, die ja auch immer als gefährdet bezeichnet wird?
Also auch bei der Tanne sieht es auch schlecht aus. Da habe ich jetzt mal geschaut. Mehr als die Hälfte der Tannen haben wir eingeschlagen, weil sie dürr oder von Käfern befallen waren. Da kam noch etwas Sturm dazu. Also über 70% der Tannen haben wir genutzt, weil sie auch geschädigt war.
Kann man gegen diesen Käferbefall nicht irgendwas unternehmen?
Nee. Wir wenden zum einen im Wald keine Chemie an, nicht zur Käfer- oder Insektenbekämpfung und auch nicht zur Pilzbekämpfung. Was wir tun, also deswegen, man kann schon etwas machen, man muss die befallenen Bäume möglichst fällen, solange der Käfer dann noch drin steckt und die dann abtransportieren. Damit kann man den Befallsdruck für die verbleibenden, vielleicht nur geschwächten oder gar noch gesunden Bäume reduzieren und somit auch so eine Käferwelle brechen.
Und wie ist das mit dem Nachpflanzen neuer Bäume, also Wechsel zu Sorten, die das etwas trockenere Klima besser aushalten?
Wir wollen und arbeiten daran, den Wald langfristig an den Klimawandel anzupassen, beziehungsweise noch besser ihn vorzubereiten auf die Veränderungen, die da kommen. Dazu da ist die Pflanzung von geeigneten Baumarten ein Mittel der Wahl. Genauso aber auch, dass wir von den Baumarten, die wir haben, in der Verjüngung, in der Pflege diejenigen stärker fördern, die Trockenheit und Wärme liebender sind. Da haben wir zum Glück auch ein paar, die schon da sind, wie den Ahorn oder die Linde oder die Eiche. Die fördern wir, da wo sie sich natürlich verjüngt. Wir pflanzen sie aber in Lücken eben genauso, da wo wir sie noch nicht haben, und ergänzen dieses Portfolio auch durch Baumarten in kleinem Umfang, die noch nicht am Standort sind, von denen wir aber wissen, dass sie eben gut angepasst sind an Wärme und Dürre. Es sind häufig seltenere Baumarten, auch wie die Elsbeere. Das ist im Grunde ein ganzes Portfolio, wie wir langfristig den Wald vorbereiten auf wärmere Temperaturen und trockenere Verhältnisse.
Nun gibt es ja radikale Ansätze, dass Leute sagen, der Wald müsse sich selber helfen, man müsse einfach wachsen lassen, was dann anwächst, und der würde sich dann angleichen an so einen Klimawandel. Was halten Sie davon, beziehungsweise wäre das in Freiburg auch praktikabel?
Ich kann diese Aussagen sehr gut nachvollziehen. Und wenn man in die Vergangenheit guckt, dann hat der Wald das mit dem Rückzug der Eiszeiten ja tatsächlich auch gemacht. Aber in ganz anderen Zeiträumen als die uns zur Verfügung stehen, vor dem Hintergrund des Klimawandels. Insofern funktioniert nach meiner Überzeugung dieses in der Form nicht, sondern wir müssen den Wald da in gewisser Weise unterstützen, weil wir aus der Forschung, aus der Wissenschaft etwas wissen, was der Wald ja nicht weiß, nämlich wie es in 50 oder 100 Jahren bei uns klimamäßig aussehen wird. Deswegen müssen wir heute diejenigen Bauarten fördern oder aber auch einbringen, die da in 50 oder 100 Jahren angepasst sein werden auf die Situation.
Der Wald kann immer nur nachsteuern. Das kann er sehr gut, weil er sehr, jedenfalls dann, wenn er vielfältig aufgestellt ist, wenn er vital ist, wenn er eine reiche Baumartenmischung hat. Aber er kann nur reagieren. Und das, dafür reicht die Zeit im Klimawandel nicht aus. Sodass wir da vorbereitend steuern müssen, da bin ich überzeugt von.
Gibt es noch sonst etwas Wichtiges derzeit zum Freiburger Wald zu sagen?
Ja, also ich denke, es ist schon wichtig zu sagen, dass wir von den Folgen des Klimawandels, so wie alle Betriebe, oder wir haben die gleichen Rahmenbedingungen, was den Klimawandel, was die extremen Wetterereignisse angeht, die uns ja die letzten 3 Jahre so hart getroffen haben, mit Dürre, mit Trockenheit, auch mit Frühjahrs- oder Winterstürmen, das waren zwar kleinere Ereignisse, aber die haben auch zu Schäden geführt. Wir sind aber so, wie auch einige andere Betriebe, mit eigentlich recht reichhaltiger Baumartenmischung und vorhandenen Strukturen und Naturverjüngungen trotzdem noch ganz gut aufgestellt. Wir müssen mit den Schäden klarkommen, haben aber Gott sei Dank keine riesengroßen zusammenhängenden Schadflächen. Deswegen müssen wir da intensiv am Ball bleiben, aber vor allen Dingen einfach auch die Arbeit, die schon vor Jahrzehnten begonnen wurde, fortsetzen, Mischbestände weiter fördern, auf Naturverjüngung setzen, Strukturen fördern und stabile Wälder bewirtschaften. Ja.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 15. April 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
And everything that will do my soul.